wünsche einen schönen guten Tag. Ich habe vorige Woche über einige wichtige Positionen in der Ontologie des Aristoteles gesprochen und erinnere da an zwei Punkte. Der erste, weniger wichtig, die Auffassung vom Ding und die Lehre vom Sein, hängen bei ihm zwar, wenn man das inhaltlich betrachtet, ganz untrennbar zusammen, strategisch aber sind sie insofern ein bisschen gegeneinander verschoben, als sich in den Wissenschaften, in den einzelnen Wissenschaften immer wieder Konzeptionen von Gegenständlichkeit durchsetzen, in den Vordergrund treten, die nicht ganz die strengen Bedingungen erfüllen, die Ontologie gesetzt sind. Und der zweite Punkt hängt ein bisschen mit dem ersten zusammen. In seinen Gedanken zur Ontologie, ersten Philosophie, ergeben sich quasi automatisch auch, da ist nicht nur, das ist eigentlich klar, nicht? Wenn man sozusagen bei solchen Überlegungen, was ist dieser, wie sollen wir die Art von Gegenstand konzipieren, dem sozusagen in einem höchsten und paradigmatischen und stärksten Sinn das Sein zukommt, das auf dem Weg zu einem Resultat auf dieses Problem natürlich andere Typen von oder Stärkegrade von Gegenständlichkeit berührt werden. Also es ergeben sich dort automatisch schon Fragen nach Gegenständlichkeit in einem nicht maximalen Sinn, sozusagen nicht primären Gegenständen. Und der klarste und berühmteste Fall von dieser Art von Gegenständlichkeit sind eben die Arten als solche. Also die Arten der Gegenstände, die als einzelne Gegenstände jeweils immer zu einer bestimmten Art gehören. Die Gegenstände gibt es, die einzelnen Gegenstände gibt es in demselben Sinn oder in einem irgendwie vergleichbaren Sinn auch die Art. Also gibt es, sozusagen, wie man das immer ausdrückt, aber ich halte das nicht für weiterführend, eher vielleicht ein bisschen irreführend, wenn man sagt, gibt es außer den einzelnen Äpfeln auch noch den Apfel. Da entspringt das Universalienproblem an dieser Frage eigentlich, aber uns interessiert eigentlich am meisten das Verhältnis dieser Gegenstände, Arten und Gattungen, die da in der Ontologie auf jeden Fall fraglich werden, zu jenen wissenschaftlich gerechtfertigten Gegenständen, die ja im Unterschied dazu manchmal von denen beansprucht wird, dass sie konkrete Gegenstände sind. Das ist alles ohne direkten Bezug zu dem Thema des Seltsamen, stellt aber doch einen sehr, sehr wichtigen Rahmen dafür dar, weil nicht alles, was einer maximalistischen Norm nicht entspricht, kann sich jetzt die Würde, überhaupt Gegenstand genannt zu werden, nur dadurch erkaufen, dass es konzertiert, dass es seltsam ist. Ne? Also es gibt nicht nur außer den richtig gehenden, vollen Gegenständen, dann hat das Ausweg, wenn man das nicht ist, nur das Seltsame, sondern gibt es auch schon noch andere, die nicht seltsam sind, sondern in einem gewissen Sinn an einem vorgesehenen Platz stehen. Zuletzt habe ich dann über die Metaphysikstelle zum Staunen als Motivation der Philosophie gesprochen. Und da mache ich weiter zunächst einmal, also das nehme ich nochmal auf in Bezug auf dieses Textstück direkt. Also diese Stelle, wegen des Staunens fingen die Menschen zum Philosophieren an, ursprünglich und auch neuerdings, wo es eben wichtig ist, dass man diesen Nachsatz mit betrachtet, ursprünglich und auch neuerdings. Mir geht es darum, dass man an dieser Stelle, sind zwei Seiten, ich empfehle sehr, die zu lesen. Einmal diese zwei Seiten, 982b, 10 folgende. Die Spannungen, die da drinnen stecken in diesem Text. Das ist ein Text, der lässt einen, wenn man ihn aufmerksam liest, mit Fragen zurück. Spannungen, die auf verschiedenen Ebenen wirken. Am Ende der Stelle gibt es eine sehr leicht zu verstehende Spannung. Das Seltsame ist eine Eigenschaft der Sachverhalte selbst, in vielen Fällen. Zum Beispiel im Fall der Zauberautomaten oder der Inkommensurabilität der Quadratdiagonalen. Also das Seltsame ist eine Eigenschaft der Sachen selbst, aber unsere Wahrnehmung davon kann sich unter Voraussetzung eines Lernprozesses ändern. Und dann, am Ende eines Lernprozesses, gilt, was Aristoteles da am Schluss sagt, würde sich einer, der Geometrie versteht, über nichts mehr wundern, als wenn die Diagonale doch kommensurabel wäre. Es handelt sich nicht um die Auflösung eines bloßen Scheins, der die Erstaunlichkeit ursprünglich ausgemacht hätte. Die Sache war objektiv einer Erklärung bedürftig, von sich aus, und hat nach einem bestimmten wissenschaftlichen Aufwand verlangt. Das könnte man die elementare Spannung nennen, diese Koexistenz einer objektiven Seltsamkeit mit einem Verschwinden dieser Seltsamkeit in unserer Wahrnehmung der Sache, wenn wir eine entsprechende Erklärung finden. Und ganz am Ende, ganz am Schluss, sagt er dann, und so ist es auch mit der Philosophie oder in der Philosophie. Und das, dieses Statement, so ist es auch mit der Philosophie, ist aber jetzt, wenn man die ganze Stelle, die ganzen zwei Seiten betrachtet, in einer anderen Dimension nur der eine Pol einer zweiten Spannung, die auf einer anderen Ebene liegt, die ich die spezielle Spannung nennen könnte oder die spezielle Spannung, die sich für die Philosophie in der Angelegenheit ergibt. Denn Aristoteles stellt es als etwas Spezifisches für die Philosophie dar, dass sie auch in dieser subjektiven Dimension des Staunens sich halten kann, dass sie in der subjektiven Dimension dieses Erstaunen wiederholen kann, das wir dem Seltsamen entgegenbringen. Also, wenn man es ganz vorsichtig ausdrückt, in der Philosophie ist es nicht damit allein getan. In der Philosophie ist es nicht die ganze Wahrheit, dass wir, wenn wir die Episteme, die wissenschaftliche Erklärung einmal haben, dann nicht mehr staunen über das, was uns ursprünglich staunen ließ. Denn für die Philosophie ist es charakteristisch, dass wir immer wieder, auch neuerdings und nicht nur ursprünglich, staunen. Und diese Spannung, diese zweite Spannung, die sich da eben speziell für die Philosophie ergibt, die muss man meines Erachtens unter mehr als einem Gesichtspunkt sehen. Erstens muss man beachten, dass er hier ganz eindeutig einen qualitativen Unterschied macht. Es ist beim Lesen eigentlich nicht zu übersehen, dass es da einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Staunen und Staunen. Dem ursprünglichen und dem erneuerten Staunen. Das erste, das ursprüngliche Staunen, ist ein sich verwundern über unmittelbar sich darbietende Seltsamkeiten. Also ein sich verwundern über Erscheinungen, die uns im Rahmen unserer gewöhnlichen Erfahrungen begegnen, dabei aber in diesen Rahmen nicht so recht hineinpassen wollen, die dort stören, die sich abweichend verhalten. Das ist dieses ursprüngliche Staunen über Zauberautomaten, eventuell auch über die Quadratdiagonale, das werden wir dann noch besprechen, das Beispiel. Das erneuerte Staunen ist qualitativ was anderes. Das betrifft globale Gegebenheiten und nicht Dinge, die im Rahmen eines Gewohnten auftreten, sondern das betrifft globale Gegebenheiten, die umgreifendste derartige Gegebenheit, die überhaupt in Frage käme, meines Erachtens, der an dieser Stelle nicht zitiert, ist die Zeit. Und er sagt, über solche Sachen gerät man auch in eine Art von Zweifel, die eben Staunen genannt werden kann. Das hat eine andere Logik. Im ersten Fall haben wir immer einen Kontrast, um den es ja bei einer Abweichung auch wirklich immer geht. Eine Abweichung ist immer ein Kontrast. Wir haben den Kontrast vor Augen als das Normale. Beim Staunen über Himmelsphänomene, über die Himmelsphänomene, haben wir keine Alternative vor Augen. Und erst recht nicht bei Reflexionen über die Entstehung des Alls. Da fordert uns nichts auf, demgegenüber, das abweicht, danach zu fragen, warum es abweicht. Das sind nicht mehr oder weniger überraschende Abweichungen von etwas Gewohntem, sondern das sind Phänomene, die überhaupt nicht als Abweichung begegnen. Und das Staunen ist in diesen Fällen wirklich am besten fassbar als Bewusstsein, akutes Bewusstsein des Nichtwissens, wie er das ja auch ausdrückt. Und die Motivation der Philosophie, eigentlich, wenn man das Ganze verstehen will, ein bisschen, was er da in dem ersten Satz sagt, die Motivation der Philosophie ist der Wille zum Erkennen als solchen, in einer Situation, wo wir um unser Nichterkennen wissen. Also das sollten Sie sich auch merken, das ist auch wirklich nützlich, damit man sich von denen, die irgendwas nachplappern können, unterscheiden kann mit einem Philosophiestudium, die dann sagen, Philosophie, ja, Aristoteles, genau, das ist der, der gesagt, fängt mit dem Staunen an. Ja, na gut, das zählt heute nicht mehr, weil heute staunt kein Mensch mehr über irgendwas. Und dann können Sie sagen, nein, also erstens stimmt das nicht und zweitens haben Sie den Aristoteles nicht verstanden oder nicht gelesen. Na, ja. Das ist der springende Punkt ist der, dass man diese Differenzierung sehen muss, wenn man über die Philosophie redet, zwischen diesen zwei Ebenen, zwischen diesen zwei Spannungen auf verschiedenen Ebenen, die über die verlinkt sind, nicht über diese Behauptung am Schluss, Philosophie ist auch so wie die Wissenschaft. Und dass es da eben nicht um das Erstaunliche geht, das im Rahmen des Normalen auftritt, sondern dass es da um globale Phänomene geht. An dieser Stelle erlaube ich mir eine Art Fußnote, kleiner Vorgriff auf etwas, was wir später mal in der Vorlesung ausführlicher besprechen werden, auf Wittgenstein. Man kann, aber ich sage hier kann, aus Wittgenstein sicher eine ganz fundamentale Kritik auch an dieser Auffassung schon herauslesen. So in dem Sinn, kann man aus dem Wittgenstein herauslesen, ne, dass diese typische Motivation der Philosophie vom Staunen her, und zwar genau, wenn man sie so versteht, wie sie wirklich gemeint ist bei Aristoteles, dass diese Motivation der Philosophie vom Staunen her einfach ein Schwindel ist, ein Selbstbetrug, weil ja dieses Staunen eben gar kein wirkliches Staunen ist, sondern nur ein erfundenes. Diese Kritik von Wittgenstein, dass die Philosophen die ganze Zeit ein Staunen über etwas inszenieren, wo es eigentlich gar kein Staunen und nicht einmal eine Frage gibt, weil es sich eben um globale Grundgegebenheiten handelt, zu denen im Rahmen unseres Weltbilds überhaupt keine Alternativen vorstellbar sind. Was natürlich, das lässt sich besonders gut artikulieren, dieser Einwand, wenn er den Begriff des Zweifels ins Zentrum rückt. Das sind Dinge, über die man, wenn man das Wort Zweifel auf eine vernünftige Weise versteht, gar nicht zweifeln kann, sondern sich nur einbilden kann zu zweifeln. Das stecken natürlich bei Wittgenstein vor allem auch Bezüge zu Descartes drinnen. Also die sind viel offensichtlicher als ein Rückbezug auf die Aristoteles-Stelle hier. Ich bin nicht sicher, ob diese Kritik von Wittgenstein, wenn man sie auf Aristoteles münzt, dann bei dem auch wirklich gerechtfertigt wäre, ob man den nicht sozusagen noch rausreden könnte. Ich weiß auch nicht, ob man der Kritik dann eine noch differenziertere Form geben könnte, in der sie eher trifft. Wichtig ist nur, glaube ich, und darum habe ich diese Bemerkung jetzt vorgreifend gemacht, dass man sich die Möglichkeit eines solchen Einwandes vor Augen hält, um zu sehen, worum es sich eigentlich handelt bei Aristoteles, was sozusagen die Risiken sind, die man da eingeht, wenn man diese Theorie vertritt. Also das war der eine Punkt, der zu dieser zweiten Spannung interessant ist. Der andere ist der, dass Aristoteles genau für diese spezifisch philosophische Motivation, die also weiter greift als die Motivation, die in den nützlichen Wissenschaften wirkt, dass er also für diese philosophische Motivation trotzdem erst recht den Status einer Wissenschaft beansprucht. Das ist ja ein interessanter Punkt, nicht? Er hat ja jetzt etwas, er sagt am Schluss der Stelle, sagt er, und so ist es in der Philosophie auch. Das Phänomen erstaunt uns, dann erklären wir es und dann würde es uns erstaunen, wenn es anders gewesen wäre. Dann erstaunt es uns eben nicht mehr. Sagt er. Aber vorher in der Hauptstelle sagt er ja etwas, was die Philosophie von der Wissenschaft unterscheidet, nämlich dass sie sich nicht nur mit dem beschäftigt, was uns irritiert im normalen Bereich, sondern mit Sachen beschäftigt, die als Grundgegebenheiten gar keine Alternativen haben. Und trotzdem, obwohl er diesen ganz signifikanten Unterschied macht, sagt er, ist diese ist die Philosophie, ist die Metaphysik eine Wissenschaft. Da kann man sehr viel drüber nachdenken. Zwei Konsequenzen, die daraus unter vielen fließen, möchte ich kurz ansprechen. Die erste ist etwas, was er selber ausdrücklich macht, nämlich, das hängt zusammen mit diesem Punkt der Freiheit, der Zweckungebundenheit und der Freiheit der Philosophie als Wissenschaft. Die Freiheit der Sophia. Und damit bringt er dann die Frage auf, ob, wenn sozusagen wir diese Wissenschaft sozusagen nur um einer Sache willen, die wir selber gar nicht initiiert haben, die eigentlich ein Mangel ist bei uns, also dieses Nichtwissen betreiben, und die uns sozusagen nur von selber Antworten liefern kann, ob das eine Erkenntnis ist, die sozusagen überhaupt im Bereich des Menschlichen liegt oder dem Menschen angemessen ist. Und das sagt dann, das macht diese Freiheit, macht die Göttlichkeit dieser Wissenschaft aus. Das ist ein interessanter Punkt und er hebt sofort hervor, dass da das Wort Göttlichkeit oder göttliche Wissenschaft einen Doppelsinn hat. Das hat zwei Bedeutungen. Das ist ihm ganz wichtig, dass man das in zwei Bedeutungen lesen kann. Wenn man nämlich an dem Ausdruck vom göttlichen Wissen die Seite betont, dass es Gott ist oder dass es das Göttliche ist, das oder der dieses von uns angestrebte Wissen hat, im höchsten Maße hat, und zwar in einem Maß, das unsere Möglichkeiten übersteigt, dann betont man das Besondere der Philosophie gegenüber den anderen Wissenschaften. Na, dann ist das das andere, was die von den anderen Wissenschaften unterscheidet. Und man handelt sich natürlich dann auf längere Sicht das Problem ein, in welcher Form dieses Wissen uns dann auch wirklich zugänglich sein kann, wenn es eigentlich das Wissen Gottes ist, wenn sein Spezifikum darin besteht, dass es das Wissen der Gottheit ist. Wenn man aber auf der anderen Seite den Ausdruck so deutet, dass man göttliches Wissen auffasst als unser Wissen von Gott, das Wissen, das wir über die Gottheit haben können, und wenn man in diesem Sinn der Auffassung ist, dass Gott, also jetzt als etwas, was wir über Gott wissen, ne, als ein Inhalt, den wir über Gott wissen oder zu wissen glauben, dass Gott ein Ursprung ist, ein Prinzip, eine Arche, wie das heißt, aus dem Anderes begründet werden kann, und da ist hier natürlich gemeint, aus dem Alles begründet werden kann, dann wird die Gemeinsamkeit mit den anderen Wissenschaften betont, nämlich dann wird hervorgehoben, dass es sich hier um einen prinzipiengeleiteten Erkenntnisprozess oder um eine prinzipiengeleitete Erkenntnis handelt. Gott als Prinzip. So, das ist das Gemeinsame mit den anderen Wissenschaften, weil ja jede Wissenschaft durch die ihr jeweils eigenen oder charakteristischen Prinzipien bestimmt ist. Und dann hat man da sozusagen etwas, was sicher mit nichts anderem verwechselt werden kann, nämlich diese Gottheit als das Prinzip von allem. Verstehen Sie? Also dann ist es sowas wie, oder zunächst einmal, dann möchte es sowas sein, dann stellt es den Anspruch, diese Sophia stellt dann den Anspruch, sowas zu sein wie eine Wissenschaft in einem ganz grundlegenden Punkt. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass wenn man über dieses Prinzip mehr weiß, dass man dann Folgerungs- und Beweiszusammenhänge aufstellen und diskutieren kann. Diese zweite Konsequenz bezüglich des Wissenschaftsstatuts der Philosophie wird da von Aristoteles nicht eigens hervorgehoben, das mit dem Göttlichen, das sagt er ja ausdrücklich, aber das andere, das ist ein Punkt, den er nicht erwähnt, das ist aber schon extrem wichtig für uns, denn wenn göttliches Wissen heißt Wissen um Gott, und zwar Wissen um Gott als Prinzip und daher wissenschaftliches Wissen, dann muss es möglich sein, bestimmte konkretere Fragebereiche für diese Wissenschaft anzugeben. Da muss man imstande sein, wenn das einlösbar ist, dann muss es auch möglich sein, konkretere Fragen anzugeben. Deshalb, weil ja, und da erinnere ich sehr an die vorige Woche, die Wissenschaft immer von unten her sich aufbaut. Die Wissenschaft baut sich immer von konkreten Fragen her verallgemeinernd auf. Die Wissenschaft, Philosophie, kann nicht einfach von daher auf, das ist nicht ein Aufbau der Wissenschaft, Philosophie, dass man sich hinstellt und sagt, ja, Leute, und seht es nicht ein, also zumindest noch ein Bier und dann wird es bestimmt einsehen. Es muss ja für alles einen letzten Grund geben. Und ich sage euch, das ist Gott. Und damit haben wir jetzt eine tolle Wissenschaft. Es ist jeder davon überzeugt, zumindest nach so und so viel Bier, dass es für alles einen Grund geben muss, dass wir den jetzt Gott nennen. Dass, mein Gott, das, wenn er das eingesehen, wenn er das erste eingesehen hat, würde er da auch nicht widersprechen. Und wenn er der Grund von allem ist, dann ist er das Prinzip einer Wissenschaft. Tolle eigene Wissenschaft. Das ist eine vollkommen unaristotelische Sicht. Das ist eine vollkommene Umkehrung dessen, was er sich unter dem Aufbau oder der Begründung einer Wissenschaft vorstellt. Man muss von unten anfangen können, man muss sagen können, jetzt auf unseren Fall, man müsste sagen können, ob sich in dieser Motivation zum Erkennen aus dem Nichtwissen, aus dem Wissen um das Nichtwissen heraus, ob sich in dieser Motivation zum Erkennen sozusagen bestimmte Inhalte abzeichnen. Schwerpunkte abzeigen. Wenn man das nicht kann, hat es keinen Sinn, von der Philosophie als einer Wissenschaft zu reden. Da kann man das proklamieren und dann findet man vielleicht Anhänger oder so, aber das bleibt ein Luftgebäude. Ob sich Schwerpunkte in dieser Motivation abzeichnen als Gegebenheiten, in denen wir natürlicherweise sozusagen von selbst nach einer Orientierung, nach einem Wissen suchen müssen, wenn wir überhaupt wissen wollen. Auch wenn wir sie als Gegebenheiten oder in ihrer Gegebenheiten gar nicht in Frage stellen können. Und die gibt es tatsächlich. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das sieht. Das ist sehr, sehr wichtig für sein Verständnis von Metaphysik, dass er der Auffassung ist, dass es in diesem Ich weiß nicht, aber ich will wissen, um des Wissens willen, dass es bestimmte Inhalte sind, die uns da sozusagen antreiben oder motivieren, weiter zu fragen. Sie wissen alle, welche Inhalte das sieht, also sind. Das ist also im Großen und Ganzen, dass wir wissen wollen, was das Sein ist, dass wir wissen wollen, was der Kosmos ist, wie das All entstanden ist und wie es zusammengefügt ist, das Streben nach dem Guten, wie das begründet ist, worin das wie wir das verstehen können, und das Göttliche. Also das sind eigentlich die Themen die großen Themen der Metaphysik für ihn. Und es ist sehr wichtig, glaube ich, dass wenn er überhaupt sagen will, dass die Metaphysik eine Wissenschaft ist, dann muss er sowas angeben können. Und wenn wir solche Bereiche unterscheiden, dann kann man sich schon vorstellen, dass man in so einem Bereich zumindest partiell, vielleicht nicht global, aber immer wieder an beliebig großen, in beliebig groß angelegten Sequenzen auch solche Entwicklungsgänge identifizieren kann, die dem Muster folgen, das für die anderen Wissenschaften typisch ist. Verstehen Sie, was ich meine? Dass wenn wir solche Bereiche haben, wir fragen nach dem Sein und wir fragen nach der Struktur der Entstehung des All, dass wir in diesen Fragen dann lange Strecken genauso gehen können wie in einer anderen Wissenschaft und dass wir dann dort solche Sequenzen durchmachen, dass wir zuerst einer auffälligen Seltsamkeit begegnen, dann eine Erklärung finden und schließlich auch dann diesen Gegenstand von unserer Erklärung her nicht mehr seltsam wahrnehmen, obwohl die Wahrnehmung als etwas Seltsames von dem Gegenstand her vielleicht noch immer ein Recht hat. In solchen begrenzten Bereichen jeweils, die zusammengehören in diese große Disziplin des Erkennenwollens um des Wissens willen und nicht um irgendeines anderen Zwecks willen. Ja? Und so hängt das zusammen. Und so würde ich sagen, das ist jetzt nicht eine Auflösung dieser zweiten Spannung. Die besteht schon weiter. Aber es ist eine Sichtweise, mit der man sich verständlich machen kann, wie man es aushält in dieser Spannung sozusagen. Ja? Wie unter der Wirkung dieser Spannung oder trotz dieser Spannung eine Wissenschaft zu konzipieren, als Philosophie, etwas Wissenschaftliches und nicht nur irgendwie eine Intuition, eine Schau oder auf andere Weise eine Wissenschaft zu konzipieren und, wie Sie wissen, sogar darüber hinaus eine ganze Lebensform, weil ja das Theoretische eine Lebensform auch noch darstellt für Aristoteles. Haben Sie das ein bisschen, damit würde ich da jetzt abschließen mit dieser Stelle, mit dem Staunen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also erstens, er arbeitet heraus eine bestimmte Struktur des Erstaunlichen, die primär aus der alltäglichen Erfahrung in die Wissenschaft zu einer Erklärung und dann zu einer Aufhebung des subjektiven Staunens führt. Für die Philosophie ist aber noch eine andere Dimension charakteristisch, eben nicht nur so ein Gang zu sein, sondern ein anderes Staunen, ein Staunen über Dinge, die uns eben nicht als Abweichung innerhalb des Normalen begegnen, die Grundvoraussetzungen sind und die uns auch in so etwas Ähnliches wie ein Staunen versetzen und wo aber eine spezifische Motivation daraus resultiert. Frage? Laut? Dann, wenn Sie ganz laut reden,
ja,
dann kann
ich habe eine Frage. Ja? Also wenn man die Kategorien eben von, also die jetzt Aristoteles beschrieben hat, einerseits...
Welche Kategorien?
Nicht die Kategorien, sondern die Wissenschaft. Die Göttlichkeit der Wissenschaften und zweitens die Möglichkeit, über die Wissenschaft etwas zu wissen.
Über das Göttliche etwas
genau,
zu wissen.
Ja, das Göttliche etwas zu wissen, das meinte ich. Ja. Ein bisschen epochal übersetzt, dann hat man ja gewissermaßen irgendwie so den Ansatz, wenn man auf das sich vorhin bezieht, was Sie gesagt haben, ja, dass Sie das Seltsame nicht nur eine Sache ist, die sozusagen außerhalb im Ding ist, sondern auch irgendwie im Wahrnehmungsmodus des Dinges sehr inhärent ist. Ja? Also sozusagen auch ein gedanklicher Prozess der Aufnahme des Dinges ist, dass diese Seltsamheit, dieses Staunen nicht nur kein Prozess ist, dass ich nicht mehr komplett bewusst bin, dass ich sage, okay, ich staune, sondern es ist ein dialektischer Prozess sozusagen der Wahrnehmung selber. Ja, also wenn man das so übersetzt, dass man da nicht von Göttlichkeit spricht, sondern von einer Objektivität dieses dialektischen Prozesses, ja, also dieses Staunen sozusagen in diesem dialektischen Prozess notwendig ist, dann wird ja eigentlich dass die Kritik von Wittgenstein dadurch entkräftigt, oder nicht? Also wenn man dann dadurch sagt, die Frage ist nicht, ob dieses Staunen ein bewusster Staunen ist, sondern ob das inhärent ist im Wahrnehmungsprozess der Philosophie, im Aufnahmeprozess von Materie oder von Verhalten. Ja. Dass Wittgenstein das eigentlich auf eine ganz andere Ebene anvisiert als seine Kritik, ja, also von einem konkreten Staunen entgegen einem Staunen, das ja eigentlich in einem Prozess ist, oder nicht?
Ja, das wird wahrscheinlich stimmen, also ich, so ganz genau, das wird wahrscheinlich schon stimmen. Es ist natürlich dann trotzdem wieder, wie soll man sagen, Sie stolpern dann wahrscheinlich beim nächsten Schritt wieder darüber, dass Wittgenstein ja nicht nur was dagegen hat, dass die Philosophen immer so ein Staunen vorschwindeln, sondern etwas gegen die Philosophie. Also der argumentiert ja dann auch wirklich gegen das, was ich da zuletzt bei Aristoteles hervorgehoben habe, vor allem und noch viel stärker, nämlich dass, wenn überhaupt Philosophie, dann müsste sie sich diesen Theorieanspruch abschminken, den Aristoteles ja dann sozusagen mit diesem Vergleich mit der Wissenschaft extra noch mal aufrechterhalten könnte oder so. Aber global auf jeden Fall würde ich sagen, stimme ich auch, ich würde den Aristoteles tendenziell nochmal, wenn wir dann über Wittgenstein reden, mal in Schutz nehmen wollen, auch gegen diese Kritik. Es ist ja nicht so, dass Wittgenstein nicht sagen würde, nicht bei vielen mitmachen würde, also was das Staunen betrifft. Es geht ihm um den Unterschied, also auch das Zweifeln ist eine Sache, die ihn interessiert. Ihm geht es immer um den Unterschied zwischen, was ist ein Zweifel im Unterschied zu einem bloß eingebildeten Zweifel oder was ist ein Staunen zu einem bloß zelebrierten, vorgespielten Staunen. Das äfft er ja nach in diesem, der Satz, ein seltsames Ding. Also da äfft er die, die Philosophen nach. Und in der Sache mit dem Zweifel, da kann man sogar ganz genau die Stelle angeben, gegen die man da sein Argument laufen lassen kann bei Descartes, nicht? Wo der dann, in den Meditationen gibt es einen bestimmten Punkt, bis zu dem hin, dass Zweifeln eine Sache ist, wo man sagen könnte, die ist eigentlich noch produktiv und im Erkenntnisprozess verankert und treibt den an, zum Beispiel in der ersten Stufe. Ne? Alle unsere Wahrnehmungen, jede einzelne unserer Wahrnehmungen für sich genommen, könnten wir uns täuschen über die Entfernung des Mondes von der Erde, darüber, wie viele Leute in dem Raum sind, ob der Pullover grün oder blau ist und lauter solche Sachen. Über alles das kann man sich täuschen. Aber der wichtige Punkt ist ja, dass Descartes selber sagt, die Wahrnehmung täuscht uns. Aber das, was uns aus der Täuschung heraushilft, ist wieder die Wahrnehmung. Und wir brauchen nur unsere Wahrnehmung verbessern und erweitern und dann kommen wir aus diesen Täuschungen wieder heraus. Und so geht das eine Zeit lang dahin mit dem Zweifel, zwei Stufen lang, sodass man immer was findet. Und das könnte man sagen, das ist dann eine Phänomenologie des wissenschaftlichen Zweifelns. Aber dann gibt es einen Punkt, wo er selber sagt, und das sind wir wo, da können wir nicht mehr zweifeln. Aber wir können uns ein Szenario einbilden, in dem es möglich wäre zu zweifeln. Und das ist der Punkt, wo dann diese Kritik Wittgensteins ansetzen würde. Er sagt, das ist offensichtlich, dass es sich nicht um einen Zweifel handelt, sondern nur um die Einbildung zu zweifeln. Und da beginnt sozusagen das leerlaufende philosophische Ritual. Okay? Gut. Also, zu meinem nächsten Thema. Bin ich jetzt nicht mehr wirklich an Aristoteles orientiert, leite aber mit seinem Beispiel dazu über, nämlich wenn er als einen Fall, wo man sich wundern muss und dann eine Erklärung auf dem wissenschaftlichen Weg findet, wenn er also als einen solchen Fall, von dem, wie das in der Wissenschaft eigentlich zugeht, mit dem Erstaunlichen, die Inkommensurabilität der Quadratdiagonalen namhaft macht. Jetzt muss ich schauen, wie spät es ist und wie lange ich da ungefähr brauchen wir. Ich wollte Ihnen da davor noch ein bisschen was vorlesen, was nicht mit den Irrationalzahlen zu tun hat, sondern mit den imaginären Zahlen und was sozusagen so eine Belegstelle ist dafür, wie in der Moderne, wie ich das voriges Mal gesagt habe, diese Differenz so entscheidend wird zwischen dem Phänomen, über das man staunt, oder zwischen der Phänomenalität, die mit dem Staunen verbunden ist, und der Erklärung, wie das auseinanderfällt und dass das sozusagen diese Bedrohung ist, dass die Welt, die wir uns erklären können, auf keinen Fall mehr die ist, in der wir in Wirklichkeit leben. Und da wollte ich Ihnen diese Stelle aus dem Törleß von Musil vorlesen, wo sich der Törleß da über die imaginären Zahlen verwundert oder erstaunt. Aber ich kann das jetzt nur ganz, ganz kursorisch machen. Also das fängt an mit einer Unterhaltung, also er artikuliert das in einer Unterhaltung mit seinem Schulkollegen, mit dem Beineberg. Darauf sagt er, naja, das ist doch eigentlich kein Problem, man muss ja nur festhalten, dass die Quadratwurzel aus minus 1, da die Rechnungseinheit ist. Und daraufhin sagt er, naja, das ist ja gerade mein Problem, weil die gibt es ja nicht, ne? Die Quadratwurzel aus minus 1. Weil ja jede Zahl, wenn sie quadriert wird, ein positives Resultat ist. Und dann sagt der andere, warum soll man es nicht trotzdem versuchen? Und dann gibt ihm der verschiedene sozusagen auf Augenhöhe, ne? Das sind die zwei, ne? Das sind in derselben Schulklasse, gibt ihm der halt so Tipps, wie man sich das vorstellen kann. Einer davon ist ganz interessant, zum Beispiel dass er eben da vorschlägt, dass man das von der Seite her verstehen muss, dass das in den Rechnungsvorgängen, in denen es eine Rolle spielt, am Anfang nicht da ist, am Schluss nicht da ist, sozusagen in der Mitte vermittelt wirkt und dann verschwindet. Sozusagen, das ist so eine Idee, die man mit der Kalkülidee des Rechnens ein bisschen in Zusammenhang bringen könnte. Daraufhin sagt der natürlich wieder, ja, du bist da von der einen Seite des Flusses auf die andere Seite des Flusses gekommen, über eine Brücke, die es gar nicht gibt. Und so weiter und so weiter. Und das beruhigt ihn nicht. Und dann beschließt er eben, dass er zu dem Mathe-Professor geht, um sich da was erklären zu lassen, mit hohen Erwartungen. Aber die werden schon runtergeschraubt, kaum, dass er schnuppert, wie es dort in dem Zimmer ist und wie es dort ausschaut und so, das ist ihm schon höchst suspekt. Das ganze Zimmer hatte einen Geruch nach billigem Knaster. Das ist ein Internat, nicht, also für junge Leute aus besseren Kreisen. Und der hat außerdem eine unangemessen bunte Krawatte, dieser Mathematiklehrer. Bitte? Ja, Knaster. Ja. Kant in den handschriftlichen Aufzeichnungen zur Metaphysik findet sich irgendwo eine Stelle. Muss Lampe beauftragen, neuen Knaster zu besorgen. Der setzt sich an den Schreibtisch und so und weißes Taschen durch Krawatte genäht, aber prächtig buntscheckig wie eine Palette. Fühlte sich durch diese kleinen Beobachtungen natürlich weiter abgestoßen, der feinsinnige Törleß. Und dann sagt der Prof halt, er soll ihm mal erklären, was sein Anliegen ist und so. Und dann sagt er ihm das und der verliert aber eh schon den Faden, der bringt es gar nicht mal so richtig raus. Der Professor hüstelt, gelangweilt, zündet sich eine Zigarette an, sagt, sie gestatten und so. Ja, sagt er dann, es freut mich ja, mein lieber Törleß, es freut mich wirklich sehr, ja, ernst, nachdenken, gar nicht so leicht, Ihnen die gewünschte Aufklärung zu geben. Transzendente Faktoren, ich weiß nicht, was Sie sich da, ich bin eigentlich nicht recht befugt, da einzugreifen, jetzt lese ich so vor, was da steht, ne? Gehört nicht eigentlich zu meinem Gegenstand, dieses ganz hohe, höhere. Was aber die Mathematik anbelangt, und hierbei betonte er das Wort Mathematik, als ob er eine verhängnisvolle Tür ein für alle Mal zuschlagen wolle. Was also die Mathematik anbelangt, ist es ganz gewiss, dass hier auch ein natürlicher und nur mathematischer Zusammenhang besteht. Nun müsste ich natürlich Voraussetzungen machen, die Sie nicht verstehen werden. Uns fehlt die Zeit dazu und bla bla bla. Und der sagt ihm also, der verweigert ihm sozusagen auf gut Deutsch die Erklärung und sagt ihm, er ist blöd dazu, er müsste Voraussetzungen machen, die er ihm jetzt nicht beibringen kann. Zum Glück fühlen das die wenigsten. Wenn aber einer wie Sie heute, doch wie gesagt, das hat mich sehr gefreut, nun wirklich kommt, so kann man nur sagen, lieber Freund, du musst einfach glauben. Wenn du einmal 10-mal so viel Mathematik können wirst wie jetzt, so wirst du verstehen. Aber jetzt vorerst glauben. Es geht nicht anders, lieber Törleß. Die Mathematik ist eine ganze Welt für sich. Und man muss reichlich lang in ihr gelebt haben, um alles zu fühlen, was in ihr notwendig ist. Und dann ist er schon völlig erledigt, der Törleß, der ist ja eben die ganze Geschichte hindurch völlig erledigt. Aber, oder in höchsten Zweifeln und so. Und dann suchte der Professor, um es endgültig zu erledigen, nach einem letzten überzeugenden Argument. Auf dem Tisch lag ein kleines Bändchen Kant. Den nahm der Professor, zeigte ihn Törleß. Sehen Sie, dieses Buch, das ist Philosophie. Es enthält die Bestimmungsstücke unseres Handelns. Und so weiter, ganz ähnlich wie mit der Mathematik, Denknotwendigkeiten, die alles bestimmen. Und dann sieht er, wie der Törleß da auf das Buch schaut und das da sozusagen jetzt da nehmen will, weil er da sich eine bessere Antwort erhofft von dem Professor. Zückt er das wieder zurück, das Buch, und sagt, lassen Sie es doch jetzt noch, ich wollte Ihnen nur ein Beispiel geben, dass Sie sich später einmal erinnern können und so. Und ist ja, damit mache ich jetzt Schluss, dauert nicht lang, dann kommt ja diese Stelle, wo er das doch sich beschafft, und diese berühmte Stelle, die ich oft vorlese oder zitiere, wie er dann in der Kritik der reinen Vernunft zu lesen beginnt, der Törleß, eine super Stelle, die uns aber heute nicht interessiert. Also was ist hier? Der Glaube als Brücke. Ja, also die einzige Brücke, die der da sieht, zwischen dem, wo der da jetzt ehrlich erstaunt ist und sieht und das Problem erfasst, und die Brücke dorthin, wo das erklärt werden kann, ist jetzt nicht die Wissenschaft, sondern Glauben. In die Wissenschaft müsste man hineinspringen. Die Wissenschaft ist nach dieser, Sie müssen und so viel Jahr, und dann werden Sie es schon verstehen. Aber wie das geschehen soll, ist unerklärlich. Der Graben zwischen dem erstaunlichen Phänomen und der Erklärung. die Erklärung macht Voraussetzungen, die vom Phänomen her nicht einsichtig gemacht werden können. Das ist sozusagen der unaristotelische Punkt an dieser modernen Sicht. Die Erklärung macht Voraussetzungen, die man nicht aus der Begegnung mit dem Phänomen heraus entwickeln kann. Während ich Ihnen gerade bei Aristoteles, gerade in Bezug auf die Philosophie erklärt habe, dass damit die Philosophie eine Wissenschaft ist, es auch da möglich sein muss, von unten nach oben vorzugehen, von bestimmten Fragen zu Verallgemeinerungen zu kommen. Diese Voraussetzungen, die gemacht werden müssen für die Wissenschaft und die von dem Phänomen her nicht einsichtig gemacht werden können, die sind in dieser Stelle hier bei dem Robert Musil von zweierlei möglicher Art. Sie sind entweder willkürlich oder sie sind ganz globale Voraussetzungen, wie sie nur die Philosophie behandelt. Darum zeigt ihm am Schluss den Kant. Ne? Also alles, was sozusagen da als Voraussetzung wirklich wirksam wäre, damit man in die Wissenschaft kommt, ist entweder, damit man es einmal akzeptiert, und in Wirklichkeit hört sich das mit dem Glauben ja nicht auf. Also sozusagen das Schwindeln dieser Leute, die so argumentieren wie dieser Professor, der Schwindel, den der begeht, der liegt ja darin, dass er sagt, bis dorthin müssen sie glauben. In Wirklichkeit erwartet er ja nicht, dass der aufhört dann zu glauben, sondern es ist ihm weiterhin einfach ein Glauben. Oder man kann es sich, und das war ja wirklich die Absicht von Kant selbst, von dem echten Kant, ja, sozusagen von globalen Voraussetzungen her einsichtig machen, wie zum Beispiel das mathematische Denken mit gewissen Grundlagen zusammenhängt, die für jedes Denken gelten. Dann sind es globale Voraussetzungen. Aber in keinem von beiden Fällen ist es etwas, was sozusagen mit der aristotelischen Sicht der Entwicklung einer Wissenschaft auf gleich gebracht werden könnte. Gut, das war dieses mehr zur Abwechslung, ja, diese Stelle vorgelesen. Es geht aber da eben um imaginäre Zahlen. Während unser nächstes Thema oder das Beispiel eben die Sache mit dem Irrationalen ist. Als Beispiel für eine Möglichkeit, eine von vielen Möglichkeiten. Ich habe in der ersten Stunde auch gesagt, man muss in dieser klassischen Zeit eben sehen, dass dort verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit dem Seltsamen vorgesehen sind oder toleriert werden. Zwischen den Wissenschaften hin und her schieben, in einen eigenen Bereich der Seltsamkeit, der halt so zu keiner Wissenschaft wirklich dazugehört, oder innerhalb einer Wissenschaft eine Auseinandersetzung mit einer Auffälligkeit. Und das ist es, was wir hier haben. Eine Strategie, mit dem Seltsamen umzugehen innerhalb einer Wissenschaft. Also es handelt sich nicht um ein Verschieben zwischen Wissenschaften, um kein Ausschließen des Seltsamen aus dem Bereich des Wissenschaftlichen, sondern es ist ein Beispiel, wie mit dem Seltsamen umgegangen wird durch Adaptierung eines Grundbegriffes. Also das Seltsame sozusagen veranlasst, einen fundamentalen Begriff, mit dem man gestartet ist, neu zu interpretieren. Das Beispiel, das ist auch wichtig, dass Sie das vorher wissen, damit Sie es nicht in die falsche Kehle bekommen. Das ist nicht eine, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist nicht eine Interpretation oder ein Sachverhalt oder eine Geschichte über die klassisch-antike Auseinandersetzung mit den Irrationalzahlen, sondern es ist eine Momentaufnahme von einer Phase in dieser Auseinandersetzung. Ja, im Wesentlichen eine Momentaufnahme von einer ganz bestimmten Phase in der Auseinandersetzung mit dem Irrationalen. Also nämlich mit dem Problem der Irrationalität der Quadratdiagonalen. Worin besteht dieses Problem und wie ist es aufgekommen? In der gröbsten überhaupt möglichen Weise, also zuerst mal ganz abstrakt, kann man es so beschreiben, wir nehmen an, dass wir eine Geometrie betreiben, in der wir Streckenlängen Zahlen zuordnen, und zwar zunächst ganze Zahlen, also in der wir mit Streckenlängen umgehen und diesen Längen Zahlen, ganze Zahlen zuordnen. Geometrischen und wo wir annehmen, dass geometrischen Beziehungen zwischen diesen Strecken Beziehungen zwischen den entsprechenden Zahlen entsprechen. Der einfachste solche Fall ist der, dass wir eine Gerade haben, auf der bezeichnen wir eine Länge, eine bestimmte Länge mit der Zahl 1. Dann nehmen wir einen Zirkel und tragen auf derselben Gerade von einem Endpunkt dieser Strecke aus dieselbe Länge noch einmal ab. Dann haben wir eine Strecke, von der wir sagen, dass sie der Zahl 2 entspricht. Es ist ein wichtiger synthetischer Schritt, aber auf diesen Punkt lenken wir nicht unsere Aufmerksamkeit. Wenn ich auf dieselbe Weise noch einmal die ursprüngliche Länge hinzufüge, dann habe ich eine Strecke von der Länge 3, also ich verlängere einfach immer auf derselben Geraden. Und wenn ich jetzt diese Strecke halbiere, das wissen Sie, wie man das mit einem Zirkel macht, dass man die Strecke halbiert, dann habe ich zwei Strecken jeweils von der Länge 1,5. Und ich habe jetzt zwei Strecken, aber ich nehme halt eine davon, eine Strecke von der Länge 1,5, ohne dass ich jemals die halbe Strecke in den Zirkel genommen hätte. Sondern ich habe die halbe Strecke sozusagen erzeugt. Ich habe das 1,5 produziert. Ich habe es als Resultat der geometrischen Operation und kann jetzt diese Strecke in den Zirkel nehmen und mit ihr weitermachen. Also zum Beispiel, indem ich das hinten dranhängt, dann komme ich auf 4,5. Also, wir führen gewisse geometrische Operationen aus mit Strecken, denen Zahlen zugeordnet sind und sind sicher, dass den aus diesen Operationen resultierenden Strecken wieder Zahlen zugeordnet sind. Das ist ein Beispiel mit der Halbierung der 3. Und umgekehrt, ich teile eine Zahl durch 2 und verlasse mich darauf, dass auch die Länge einer Strecke mit der Ausgangszahl halbiert sein wird. So als Hintergrundszenario. Und dann, vor diesem Hintergrund, stoßen wir auf einmal auf einen Fall, wo wir von derartigen Zahlenzuordnungen ausgehen und wir konstruieren eine Strecke und es stellt sich heraus, dass hier keine Zahl zugeordnet werden kann. Jetzt passiert das, wo wir die ganze Zeit gesagt haben, darauf können wir uns verlassen, das lässt uns jetzt im Stich. Ne? Wir haben jetzt eine Strecke konstruiert und haben auf einmal, steht auf einmal fest, wir können hier keine Zahl zuordnen. Wir haben sie legitim produziert, sie spielt eine wichtige Rolle. Man kann sie auch verwenden für bestimmte Zwecke, das wird dann am Schluss noch eine große Bedeutung haben, diese Strecke, aber sie selbst kann nicht gemessen werden. Und man kann oder möchte die Sache auch nicht so bereinigen, dass man sagt, naja, dann sagen wir halt, da ist unsere Wissenschaft zu Ende und jetzt beginnt eine andere. Das kann man nicht, weil sie ja auf eine ganz unschuldige Weise erzeugt worden ist. Also das wäre sozusagen eine abstrakte Kennzeichnung, zugeschnitten auf die Frage nach dem Seltsamen. Wie ist jetzt das Problem mit der Inkommensurabilität der Diagonalen eigentlich aufgekommen? Faktisch spricht alles dafür, dass es genau so aufgekommen ist, wie Plato das im Menon an der berühmten Stelle die Sache beschreibt, nämlich als das Problem der Quadratverdoppelung. Also der Ursprung der Einsicht in diese Problematik mit der Diagonalen eben das Problem der Quadratverdoppelung gewesen ist. Was man natürlich nicht glauben darf, ist, dass das Problem an der Plato-Stelle aufgekommen wäre, sondern das war schon weit über 100 Jahre alt und bekannt. Was man annehmen muss, ist, dass er beschreibt, wie es aufkommt. Da wäre es nicht der, der dieses Problem aufkommen lässt. Jetzt, die Stelle ist relativ lang und jetzt weiß ich nicht so recht, jetzt werde ich zum Stottern beginnen, fürchte. Wissen Sie, worum es da geht? Also sie wird ja sehr oft zitiert, das ist eine von den großen klassischen Stellen in der Philosophie, aber sie wird eigentlich nie wegen ihrem Inhalt zitiert, sondern nur, um zu demonstrieren, worin diese berühmte Methode des Sokrates besteht, aus den Leuten ein Wissen herauszuholen, dessen sie sich selber nicht bewusst gewesen sind. Ne? Und Sokrates, der Menon sagt zu dem Sokrates, also, wie meinst du das eigentlich? Du meinst wirklich, dass wir nicht Sachen lernen, sondern in dem, was wir normalerweise lernen, eigentlich was anderes vorgeht, nämlich, dass wir uns an was erinnern, dass jedes Lernen ein Erinnern ist. Kannst du mir erklären, wie du das vorstellst? Ja? dass in jedem sozusagen schon das drinnen, von selber drinnen liegt, dass es gar keinen Impuls von außen braucht, dass man einer zeigt, so und so geht das, sondern dass wenn man ihn darauf hinlenkt, ja, dass das, wenn einer, man könnte es ein bisschen positiver noch als Plato selber das macht, sagen, wenn einer wirklich was versteht, zu verstehen, versteht in dem Sinn des Ingressiven, ja, Aorist, ja, also nicht Zustand, sondern, also wenn einer wirklich was einsieht, dass es dann immer aus ihm selbst heraus ist, dass er es eingesehen hat. Ja, das wäre sozusagen, dafür wird es als Demonstration genommen. Und Sokrates ist der, der die Leute dazu bringt, dass sie etwas aus sich selbst heraus einsehen, in allen diesen Dialogen. Ja? Er ist der, der nicht dem anderen sagt, das ist so und so, und was du das jetzt nicht glaubst, dann stirbt deppert oder so. Aber es wäre gescheiter, du glaubst das. Sondern er sagt, schau, pass auf, wie siehst du das? Und dann schiebt er den so ein bisschen hin und her und dann lernt er den von selber zu sehen. Wisst, ja? Das ist das, dafür wird das immer zitiert. Ja? Und da sagt er, kannst du mir das erklären, wie du das meinst? Sagt er, ich werde das einmal zeigen. Hol einmal an von deine, wie heißt der, Akolutos, glaube ich. Also Sklave oder Diener, die bei dir da Hausdiener sind. Ja? Hol einmal so einen her. Ja? Und er sagt, gut, der ruft an, ne, sagt er, und kann er Griechisch? Ja, also mehr braucht er nicht. Ne? Dass er Griechisch kann, der ist bei uns, der versteht mich. Ne? Und dann zeichnet er ihm ein Quadrat auf. Und stellt ihn, und dann fragt er halt ein paar Sachen, ob er das auch so sieht. Nicht? Also, dass wenn zum Beispiel diese vier Seiten gleich lang sind, dass dann auch die gleich lang sind. Und zwar so lang wie die vier, die außen rumgehen und solche Sachen. Und dann stellt er ihm sozusagen, und dann lässt er ihn sagen, wie groß der Flächeninhalt ist. Ja? Ich glaube, er geht davon aus, dass die Seite da 2 Fuß ist. Nicht? Und dann ist das 1 Fuß und das 2 Fuß, also dann ist das 2. Nicht? Ja? Also, dass das 2 einfüßige Quadrate sind. Nicht? Also ein 2-Fuß-Quadrat ist. Nicht? Und dann, wenn wir dann noch eins haben, also dass dann der Flächeninhalt 4 ist. Nicht? Ja, das zeigt er ihm nicht, indem er ihn 2 mal 2 multiplizieren lässt, sondern das zeigt er ihm, indem er das auf 1 Fußler zurückführt und dann lässt er ihn die 1 Fußler zusammenzählen. Ja? Und dann stellt er ihn vor die Aufgabe, einmal zu sagen, wie er sich vorstellt, was die Seitenlänge von einem Quadrat ist, das doppelt so groß ist, einen doppelt so großen Flächeninhalt hat. Ne? Und dann sagt er, natürlich, also eine erste Vermutung ist, Fläche doppelt so groß, Seite doppelt so groß, 4. Da wird eine Seitenlänge von 4 haben. Ne? Und dann lässt er ihn das aufzeichnen und zeigt ihm, dass das ein Blödsinn ist. Ne? Weil dann hat er ja nicht ein doppelt so groß, dann hat er nicht ein 8-Fußler-Quadrat, sondern ein 16-Fußler-Quadrat. Also es muss irgendwas, dann lässt er ihn vermuten, dann erklärt er ihm, dass es wahrscheinlich irgendwas dazwischen sein wird. Ja? Und jetzt kommt was, was für uns eigentlich interessant sein könnte, was ich aber jetzt überspringe und nicht selber würdige, aber im Prinzip interessant sein könnte, dann ist natürlich klar, dass er als nächstes 3 probiert. Nicht? Weil was liegt zwischen 2 und 4? 3 passt aber auch nicht irgendwie. Nicht? Das geht nicht, nicht, weil das ist ja dann... Aber das ist dann ein 9-Füßler, sozusagen, vom Flächeninhalt her. Ja? Und dann lässt er ihn, also ich lese überhaupt nichts mehr vor. Das dauert mir zu lang, ich kann das eh ganz gut. Sehen Sie, oder? Dann lässt er ihn da sozusagen auf die richtige, dann gibt er ihm da so ein oder zwei Tipps und dann kommt er von selber drauf, dass man das eben so macht, nicht? Mit der mit der Diagonalen als, als Seitenlänge. Ne? Weil da hat er dann, da kommt er dann auf insgesamt eben auf diese 8. Ne? Da wird das in lauter solche drei, kann man das sich in lauter so Dreieckeln zerlegt denken, und wenn man die zusammenzählt, dann kommt man auf 8 solche oder 16 solche Dreieckeln und auf 8 Einser Quadrate. Ja? Das ist sozusagen die, die Sache, um die es dort geht. Und dann wird eben auch noch festgestellt, dass es nicht, wird an der Stelle auch festgestellt, dass es nicht möglich ist, die ursprüngliche Strecke, also die 1 letztlich, weil das ist ja nur zweimal die 1, die eine Strecke so, in so kleine Teile zu teilen, dass man mit diesen kleinen Teilen sozusagen diese Länge irgendwo mal ganz genau erwischen könnte. Sondern man, ist mit, man kann das nicht so fein teilen, es gibt keine Möglichkeit, die Einheit so fein zu teilen, dass man so kleine Stückchen hat, dass man von einem End wirklich genau zum anderen End dieser Diagonalen kommt, sondern man ist eben immer entweder ein kleines Stückchen zu kurz oder ein kleines Stückchen zu lang. Ne? Und das heißt auf gut Deutsch, es gibt keine Zahl, und zwar, ja, es gibt keine Zahl, die diese Länge im Verhältnis zu dieser Länge misst. Ja? Das ist jetzt das Phänomen, das ich vorher abstrakt beschrieben habe. Das ist das konkrete Phänomen, an dem dieses Abstrakte, was ich vorher beschrieben habe, es begegnet einem eine Strecke, und der kann man keine Zahl zuordnen, was das sozusagen realisiert. Also, zwei Sachen. Erstens, die Länge der Strecke des doppelt so großen Quadrats ist keine Zahl, in dem Sinn von einer zuordnenbaren Zahl, den wir ursprünglich hatten. Insbesondere ist es nicht die Zahl 3, aber diese Länge ist sozusagen geometrisch in der Zeichnung realisiert worden. Sie ist da. Also es entspricht ja keine Zahl, aber sie ist eindeutig immer wieder produzierbar, nicht? Geometrisch. Sie ist die Diagonale des Quadrats. Das ist nicht der Punkt, auf den es dem Plato ankommt oder dem Sokrates, aber das ist der Punkt, auf den es uns ankommt jetzt hier. Ne? Also das Problem selbst ist natürlich, das Problem der Inkommensurabilität ist natürlich allgemeiner, und das und ein angemessenes Bewusstsein dieses Problems kann aus so einem Beispiel allein nicht entstanden sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil nur das Beispiel allein genommen, ja, das muss vor einem anderen Hintergrund entstanden sein. Also wenn man sagt, hier stellt sich das Problem der Inkommensurabilität der Quadratdiagonalen, hier stellt sich mit der Quadratdiagonalen das Problem der Inkommensurabilität und damit der Irrationalzahl. Eine Rationalzahl, eine Zahl, die nicht sozusagen durch Teilung der Einheit oder Vervielfältigung der Einheit gewonnen werden kann. Wenn ich jetzt sage, damit stellt sich das Problem der Irrationalzahlen, dann gehe ich einen Schritt weiter. Weil man kann das Beispiel sehen, schlucken, sich darüber wundern und sagen, so ist es eben. Na, verstehen Sie, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil damit, dass man sagt, hier entsteht ein fundamentales Problem, das einer Erklärung bedarf, die weitergeht, ja, damit beginnt die Wissenschaft mit diesem eigentlichen Staunen. Ja. Diese Art, das aristotelische Staunen wird ja an der Plato-Stelle überhaupt nicht thematisiert, die Art von Staunen, die alles, sondern da wird ja was anderes demonstriert. Da wird ja gezeigt, dass der Sklave, wenn man ihn nur sozusagen richtig anleitet, so richtig hin und her schubst, dass er dann von selber drauf kommt. Also das Problem ist viel allgemeiner, und das Bewusstsein des allgemeinen Problems der Irrationalität kann auf diese Weise nicht entstanden sein. Schon in der Erarbeitung des Problembestands liegt eine große Entwicklung. Das heißt, es liegt schon ein Fortschritt der Erkenntnis darin, dass man die Seltsamkeit sich erarbeitet. Was zeigt, dass es nicht so einfach geht, zumindest wenn man nur gescheit genug ist, sich nicht täuschen zu lassen, dass man sich dann auch mit dem Seltsamen nicht herumzuschlagen braucht, stimmt nicht. Ne? Würde auch bedeuten, dass wir in der Eisenbahn sozusagen die Depperten mit den die Blödesten mit den Gescheitersten im selben Abteil fahren. Also da könnte ich eine Stelle vorlesen, die auf Aristoteles Bezug nimmt aus dem Buch von dem Arpad Szabo über Anfänge der griechischen Mathematik. Der nimmt da jetzt Bezug auf die Aristoteles-Stelle. Der sagt sozusagen, die Verbindung spricht er aus. Der zitiert da diese Stelle mit dem der Geometriekundigen, der sich über nichts mehr wundern würde, als wenn die Diagonale messbar wäre. Aristoteles ist sich dessen voll bewusst, dass die Inkommensurabilität keineswegs ein Begriff der naiven Denkweise sein kann. Mit der Verwunderung beginnt schon das Wissenschaftliche. Ja? Auf der naiven vorwissenschaftlichen Stufe hat man überhaupt keine Ahnung, nicht einmal von der Möglichkeit der linearen Inkommensurabilität zweier Strecken. Für die naive, bloß mit der Praxis operierende Denkweise gibt es gar keine inkommensurablen Größen, weil bloß praktisch könnte man schließlich auch für die Quadratdiagonale und Seite ein gemeinsames Maß finden. Also für alle praktischen Zwecke findet man es ja. Man findet es nur der Sache nach, in der Geometrie eben nicht. Ja, das ist der Unterschied zwischen Zeichnungen machen, die einem helfen beim Vermessen von Ackerböden oder dergleichen Sachen, und die Wissenschaft der Geometrie zu haben, obwohl beides natürlich zusammenhängt. Also Inkommensurabilität als solches ist ein Begriff theoretischen und nicht praktischen Ursprungs, sagt er da. Also, wie schaut das Problem wirklich aus mit der Inkommensurabilität? Man muss damit beginnen, dass es zu der Zeit Platos zwei Wörter für unseren Begriff Quadrat gegeben hat. Zwei verschiedene Wörter. Das ist sehr wichtig. Tetragonon und Dynamis. Also Tetragonon heißt einfach Viereck und würde damit auch Rechtecke abdecken, wird aber tatsächlich hauptsächlich für Quadrat verwendet. Und Dynamis, schwer zu übersetzen, aber können Sie sich alle vorstellen, was das ungefähr heißt. Möglichkeit, Potenzial, Wirkung oder so. Der übliche mathematische Begriff von Quadrat ist Tetragonon. Die Umwandlung eines Rechtecks in ein flächengleiches Quadrat. Das heißt Tetragonismus. Der Tetragonismus, das ist ein Rechteck in ein flächengleiches Quadrat umzuwandeln. Dynamis heißt auch Quadrat, aber nur in einem ganz, ganz bestimmten Zusammenhang, nämlich nur bei der Flächenumwandlung eines Rechtecks und auch da nicht in allen Fällen. Also der viel seltenere Begriff Dynamis für Quadrat ist ja eigentümlich, nicht, dass dieses Wort für Quadrat verwendet wird in der Mathematik. Bei Aristoteles gibt es zwei Stellen, die zitiere ich jetzt nicht, wo Aristoteles selber sagt, dass diese Aufgabe der Flächenumwandlung eines Rechtecks in ein flächengleiches Quadrat, dass diese Aufgabe identisch ist mit der Auffindung der mittleren Proportionalen zwischen zwei Zahlen. Das ist der Punkt, sozusagen, wo er da steht, ist so gewissermaßen zwischen Plato und Euklid. Also über die Lebenszeit von Euklid weiß man ja nicht so genau, also man nimmt an, dass ein jüngerer Zeitgenosse so quasi von Aristoteles gewesen ist. Also Flächenumwandlung des Rechtecks ins Quadrat läuft darauf hinaus, die mittlere Proportionale zwischen zwei Zahlen zu finden. Und so sehen auch wir die Sache. So sehen wir das auch. Ne? Arithmetisch machen wir das so, dass wir die Wurzel aus dem Produkt der beiden Rechtecks Seiten ziehen. Nicht? Wir multiplizieren die Rechteckseiten miteinander, ziehen die Wurzel und sagen, das ist die Seitenlänge des Quadrats. Geometrisch gibt es verschiedene Wege. Wichtig zu wissen ist, dass die arithmetische Lösung den Griechen nicht bekannt war in der klassischen Zeit. Also so, das haben die nicht gemacht. Die haben nicht sagen können, messen wir das eine ab, messen wir das andere ab, nehmen wir die zwei Zahlen, multiplizieren wir es, ziehen wir die Wurzel, dann haben wir es. Ne? Also das geht nicht so, wie das mit dem Fall der Halbierung von 3 gegangen ist. Das konnten sie. Ne? Sie konnten sagen, haben wir 3, halbieren wir die Sache, dann haben wir eine Zahl, die heißt 1,5, die haben wir jetzt frisch gewonnen oder so. Hier, da haben sie, so weit sind sie nicht gekommen. Und bei den geometrischen Lösungen für das Problem ziehen wir normalerweise, wenn wir nicht ganz anachronistisch sein wollen, die Sache mit dem pythagoreischen Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes im Halbkreis. Ist Ihnen wahrscheinlich geläufig. Nicht? Also man taugt die zwei Seiten auf von dem Rechteck nebeneinander. Nicht? Also die heißen A, die Seite A, die Seite B. Die Gesamtstrecke halbiert man auf die übliche Art und Weise, macht dann Halbkreis über das Ganze und fällt in den Punkt, wo die Strecken aneinander grenzen, das Lot und beweist dann, dass diese Höhe hier, die nennen wir C, die Seitenlänge des Quadrats ist. Das geht durch wiederholte Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes. Nicht? Wenn man das da, wenn man diese Hilfslinie X nennt und diese Hilfslinie Y, dann hat man da eine ganze Menge von so rechtwinkligen Dreiecken. C Quadrat plus B Quadrat ist Y Quadrat. Nicht? Und umgekehrt auf der anderen Seite, X Quadrat ist A Quadrat ist C Quadrat plus a Quadrat und dann kann man sagen, a plus b zum Quadrat ist y Quadrat ist x Quadrat. Das ist das große rechtwinklige Dreieck. Nicht? Da braucht man den Satz, dass der Winkel im Halbkreis ein rechter Winkel ist, nicht dazu. Ja, den habe ich zwar nicht gezeichnet, aber es ist so. Ja, versteht? Und dann kommt man eben auf die Lösung a mal b ist c Quadrat. Also ist die Seitenlänge die Wurzel aus nicht so ordnet, kann man das geometrisch leicht darstellen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt kommt der erste wichtige Punkt. Der Absprungpunkt sozusagen. Jetzt saust man aus den Startlöchern. Im sechsten Buch der Elemente des Euklid, Nummer, Paragraph 13, findet sich genau das. Ja? Da findet sich diese Erklärung. Zu zwei gegebenen Strecken die mittlere Proportionale zu finden, steht dort, wie man das macht. Und das wird genau so beschrieben, mit dem Halbkreis, so wie ich das jetzt erklärt habe. Ja? Verstanden? Also, das geht immer. Wir können immer zu zwei, egal was wir haben, wenn wir sie geometrisch einmal haben, wenn wir sie als Längen haben, die zwei, ja, egal ob wir denen jetzt ganze Zahlen zuordnen können oder nicht, ja, wenn wir die einmal haben, auf unserem Niveau sozusagen, oder auf dem Niveau der, welche Klasse ist das? Vierte, fünfte, dritte? Bitte? Dritte Klasse, Mittelschule. Auf diesem Niveau dann können wir immer sagen, wie die Länge des Quadrats ist. Wir können sie immer konstruieren. Ja? Das eigentlich Interessante ist die Vorgeschichte. Die Griechen haben das nicht immer schon so erkannt. Und es finden sich auch im Euklid selbst Stellungnahmen zu dem Thema, in denen ein älterer Zugang sichtbar wird. Darum habe ich auch gesagt, es handelt sich um eine Momentaufnahme in der Auseinandersetzung mit dem Problem. Ein älterer Zugang sichtbar wird. Und zwar sind das die Sätze 18 und 20 aus dem 8. Buch der Elemente. Und die besagen, der eine zwischen, wo ist das 8, 18, Satz 8, 18 sagt, zwischen, jetzt begegnen Ihnen Wörter, die wir bisher nicht verwendet haben, ja? Dann erklären wir. Ja? Ich lese Ihnen die zwei Sätze vor. 8,18 heißt, zwischen zwei ähnlichen ebenen Zahlen gibt es eine mittlere Proportionalzahl. Und die ebene Zahl steht zur ebenen Zahl zweimal im Verhältnis wie eine Seite zur entsprechenden Seite. Also die Hauptsache ist, zwischen zwei ebenen ähnlichen Zahlen gibt es eine mittlere Proportionalzahl. Und der andere Satz ist die Umkehrung. Der besagt nämlich, lässt sich zwischen zwei Zahlen eine mittlere Proportionalzahl einschalten, so müssen die Zahlen ähnliche ebene Zahlen sein. Also das ist die Umkehrung von dem. Nicht? Also zwischen zwei ebenen Zahlen gibt es immer eine ähnlichen ebenen Zahlen gibt es eine mittlere Proportionalzahl. Und wenn es eine mittlere Proportionalzahl gibt, dann sind es ähnliche ebene Zahlen. Das ist sehr, sehr interessant. Der sagt eigentlich, das ist eine mittlere proportionale Zahl. Der zweite Satz, ja, sagt, das ist eine mittlere proportionale Zahl. Und jetzt haben wir sozusagen den Begriff, halten wir uns einmal fest, an dem Paradigma der Ganzzahligkeit. Dass es eine mittlere proportionale Zahl nur zwischen ähnlichen Flächenzahlen gibt. Ja, weil wenn es eine mittlere Proportionalzahl gibt, dann sind die zwei Zahlen ähnliche Flächenzahlen. Also nur zwischen ähnlichen Flächenzahlen gibt es eine mittlere Proportionale. Wenn die Außenglieder sozusagen ähnliche Flächenzahlen sind. Das bedeutet in ganz eklatanter Abweichung von dieser Lösung, ja, das ist eklatant verschieden von dem, was uns diese Lösung geboten hat, weil es sagt, dass nicht zu allen gegebenen Zahlenpaaren eine mittlere proportionale Zahl existiert, sondern nur zu denen, die ähnliche Flächenzahlen sind. Also was Sie hier haben, ist genau der Unterschied zwischen der bloßen geometrischen Konstruierbarkeit, die sich nicht darum kümmert, was die Zahlenwerte eigentlich sind und ob die existieren in unserem Zahlenraum, der dazu der Zeit bekannt war, und einer Sichtweise, die von den Zahlen ausgeht, von dem Zahlenraum, der bekannt ist, und sagt, nur unter der sehr speziellen Bedingung, dass wir zwei sogenannte ebene Flächenzahlen, ähnliche Flächenzahlen, ähnliche ebene Zahlen haben, nur unter der Bedingung gibt es dazu auch wirklich eine mittlere Proportionale. Verstehen Sie das? Ja, und insofern ist natürlich auch wichtig zu sehen, dass das eine ältere Schicht sozusagen des mathematischen Denkens ist. Wir können mit diesen Informationen natürlich erst was anfangen, wenn wir wissen, was eine Flächenzahl oder was eine ebene Zahl ist. Also Flächenzahl, ich übersetze ebene Zahl mit Flächenzahl. Und was eine Flächenzahl ist und was ähnliche Flächenzahlen sind. Was ist das? Also, jede Zahl ist eine Flächenzahl. Wenn man sie als Produkt von zwei Zahlen auffasst und als das Rechteck, das von diesen Zahlen gebildet wird, darstellt. Also jede Zahl kann man als Produkt von zwei Zahlen auffassen und als Rechteck darstellen. Also die Zahl 3 ist eine Flächenzahl mit den Faktoren 3 und 1. Und man kann ein Rechteck mit der Seitenlänge 1 und mit der anderen Seite 3 bilden, also in Flächenzahl. Also Flächenzahl ist einfach Produkt, nicht? Auch. Ebenso wie die Zahl 6, die man aus den Faktoren 6 und 1 oder 3 und 2 darstellen kann. Also jede Zahl ist eine Flächenzahl, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt ansieht, dass man sie als Rechteck darstellen kann, im Notfall eben mit einer Seitenlänge 1. Ähnlich sind Flächenzahlen, wenn, wie Euklid sagt, ihre Seiten verhältnisgleich sind. Was heißt das? Ganz simpel, die Seiten stehen im selben Verhältnis. Nicht? Also jede Zahl besteht aus zwei Faktoren. Und wenn man die zwei Zahlen nimmt und schaut, wie die Verhältnisse der Faktoren sind und die Verhältnisse sind gleich, dann sind die Zahlen ähnlich. Also sind zunächst trivialerweise alle Quadratzahlen ähnliche Flächenzahlen, das ist ganz klar. Ferner auch solche Zahlenpaare wie 3 und 12. 3 und 12 sind ähnliche Flächenzahlen, weil 3 ist 1 zu 3 oder 1 mal 3 und 12 ist 2 mal 6. Das ist das gleiche Verhältnis. 2 zu 6 verhält sich so wie 1 zu 3. Also sind 3 und 12 beides Flächenzahlen und außerdem ähnliche Flächenzahlen, verhältnisgleich. Versteht man? Die Rechtecke sind dann auch ähnlich, ne? Klarerweise. Und wenn nun zwei Zahlen gegeben sind, die solche ähnliche Flächenzahlen sind, dann gibt es zu denen immer eine mittlere proportionale Zahl. Und man findet diese mittlere proportionale Zahl, indem man von jedem Zahlenpaar eine Zahl herausnimmt, und zwar solche herausnimmt, die einander nicht ähnlich sind und die miteinander multipliziert. Also bei dem Fall von 3 und 12 sind die Zahlen, die einander nicht ähnlich sind, die 2 und die 3, ne? Also 1 zu 3 und 2 zu 12, dann nimmt man die unähnlichen heraus, den 3er und den 2er, multipliziert die miteinander und hat die mittlere proportionale 6. Ne? Dieser ältere Standpunkt, der also ohne diese Sache da, ohne dieses Argument mit dem Halbkreis auskommt, dieser ältere Standpunkt kann ein Quadrat, das dem Rechteck mit den Seiten 3 und 1 flächengleich wäre, schlechterdings nicht konstruieren. Ja, also von diesem älteren Standpunkt, mit dem Thaleskreis da, da konstruiere ich das Quadrat mit den Seiten 3 und 1, indem ich da die Seite 3 und dann die Seite 1 und dann halbiere ich das und patsch, da habe ich es schon. Ne? Aber von dem älteren Standpunkt aus ist dieses Quadrat nicht konstruierbar, weil 3 und 1 keine ähnlichen Flächenzahlen sind. Das Interessantere ist aber natürlich, dass die Quadratseiten, die man mit diesem Verfahren findet, ohne dass die Rechteckseiten ähnliche Flächenzahlen sein müssten, dass die einfach keine Zahlen sind. Die sind jetzt einfach keine Zahlen. Jetzt haben wir sozusagen einen tieferen Blick auf das, was ich ganz am Anfang so abstrakt beschrieben habe. Wir ordnen zu, ja, Zahlen und Streckenlängen. Und dann konstruieren wir und dann haben wir ein legitimes geometrisches Resultat, aber wir haben keine Zahl, die dazu passt. Und jetzt sehen Sie, worin das besteht. Wir haben eben keine Zahl, weil die Wurzel aus 7 keine Zahl ist in diesem Zahlenreich. Ja? Also wir haben drei Stufen. Nicht? Wir haben eine Stufe, wo uns das einfach nicht interessiert. Also wir haben vier Stufen. Wir haben eine Stufe, wo es geht. Das ist das mit der Halbierung der 3. Dann haben wir eine Stufe, wo uns das gar nicht interessiert, weil wir konstruieren einfach, was wir brauchen, mit so einem Satz, die kommt aber später. Und vorher, dazwischen, haben wir eine Stufe, wo einfach was rauskommt, was wir nicht als Zahl anerkennen können. Das ist das Seltsame. Das ist der Augenblick in der Momentaufnahme, wo sozusagen das Seltsame erscheint, aufblitzt und sozusagen die Neugier des Wissenschaftlers geweckt wird. Was machen wir jetzt? Ne? Wir haben das Ding da, wir können es konstruieren auf verschiedene Arten und es existiert aber nicht als Zahl. Obwohl sowohl 7, also die Wurzel aus 8 ist auch keine Zahl, aber 7 und 8 sind beides Flächenzahlen. 7 ist das Rechteck aus 1 zu 7 und 8 kann man so aus zwei verschiedene Rechtecke darstellen. Man kann das Quadrat mit der Fläche 7 zeichnen, aber man kann nicht die Zahl angeben, so, aber man kann nicht die Zahl angeben, die seine Seitenlänge ist. Also das ist der Kern der Geschichte. Längen sind Zahlen, hier handelt es sich um eine konstruierbare Länge, aber es gibt keine Zahl dafür. Man muss aber damit weiterleben. Und jetzt gibt es verschiedene Strategien. Wie geht man um? Ich erzähle Ihnen ja die Geschichte nicht um Ihnen ein. Sie kennen genug Phänomene des Seltsamen und das kommt Ihnen vielleicht. Aber es ist ein gutes, ein super gutes Beispiel natürlich. Aber ich erzähle Ihnen ja die Geschichte wegen dem, was jetzt kommt. Wegen dem, was man macht, wie geht man damit um, wenn es einmal aufgeblitzt ist, was ist die Strategie, wie man damit umgeht. Da gibt es natürlich verschiedene. Also eine rein terminologische Lösung besteht darin, dass man sagt, naja, da haben wir halt jetzt Zahlen einer neuen Art, wie wir sagen, Irrationalzahlen. Das geht aber da nicht. Dafür sind sehr, sehr viel weitergreifende Voraussetzungen notwendig, damit sowas gesagt werden kann. Vor Euklid war das überhaupt nicht möglich und bei Euklid trifft es auch nicht zu. Also so eine terminologische Maßnahme hat nur einen Sinn, wenn man eine Vorstellung hat von einem Gesamtgebiet von Zahlen, in dem verschiedene Arten von Zahlen in gesetzmäßigen Beziehungen zueinander stehen. Und das sind also zu der Zeit auch die ganzen pythagoreischen Voraussetzungen noch viel zu stark, die diese starke Emphase auf der Ganzzahligkeit haben. Eine andere Strategie wäre die Absonderung einer eigenen Wissenschaft. Das ist tendenziell möglich, strikt eigentlich nicht. Das würde sich darum handeln, dass Längen wie die Quadratdiagonale spezielle geometrische Entitäten sind. Für jemanden wie Euklid würde das nur heißen, Sie müssen sich vorstellen, also wenn man den Euklid liest, erkennt man schon, dass das da anders ist als bei uns, dass diese Wissenschaft, die er da betreibt, eben die Geometrie ist und das, was wir Arithmetik nennen, ist eigentlich ein Teilgebiet der Geometrie und so könnte man das irgendwie sich auch vorstellen, dass man das regelt. Aber die interessanteste Anpassung an diese Situation mit dieser Seltsamkeit, die von den Griechen auch tatsächlich bewusst vollzogen worden ist, geht ganz anders und betrifft den Begriff der Messung als solchen. Eine Revision dessen, was man unter einer Messung versteht oder Messbarkeit versteht. Sie haben als Reaktion auf diese Entdeckung sozusagen der Irrationalität den Begriff der Messbarkeit aufgespalten in zwei Komponenten. Und nach dem, was wir bisher gehört haben, können wir verstehen, warum die Griechen ein zweites Wort für Quadrat haben. Jetzt kommt das ins Spiel, dass sie ein zweites Wort, nämlich ein zweites, dieses Wort Dynamis. Denn es gibt ja in der Tat für sie zwei grundlegend verschiedene Arten von Quadraten. Die mit einer, wie wir heute sagen würden, rationalen und die mit einer irrationalen Seitenlänge. Das sind zwei verschiedene Arten von Quadraten. Ein Quadrat mit Flächeninhalt 16 könnte aus einem Rechteck mit den Seiten 8 und 2 hervorgegangen sein und hat eine Seitenlänge, die als Zahl bestimmbar ist. 4. Ein Quadrat mit Inhalt 14 ist ein ebenso legitimes Gebilde. Es ist auf dieselbe Weise aus einem Rechteck mit den Seiten 2 und 7 entstanden, aber die Länge seiner Seite ist keine Zahl. Sie ist als Zahl und durch Zahlen nicht messbar. Messen heißt auf Griechisch Symmetrein. Das Wort Symmetros bedeutet, also nach dem Little Scott Wörterbuch, of like measure, also von einem Maß oder vergleichbar. Symmetros heißt vergleichbar, auf ein Maß zurückführbar. Und da ist eben das Auffällige, dass bereits zu der Zeit Platos die Griechen einen Unterschied gemacht haben zwischen Mekei Symmetros, Mekos die Länge, also Mekei Symmetros, Längenkommensurabel, und dem Begriff Dynamei Symmetros. Das ist der eigentliche Gag bei der ganzen Sache. Dem Quadrat nach kommensurabel. Das heißt, man hat die Sache so gesehen, dass man es sich bei diesen irrationalen Längen mit Größen zu tun hat, die man nach dem Quadrat misst, das man über ihnen errichten kann. Also Längen, die man nicht mit dem Zirkel oder mit dem Lineal misst, in der Ebene misst, sondern die gemessen und verglichen werden nach dem Quadrat, das man über ihnen errichten kann. Die Begriffe Symmetron und Asymmetron werden bei Euklid erklärt. Und dort gibt es dann tatsächlich auch, und das ist sozusagen jetzt dann der Punkt, wo das auch terminologisch fassbar wird, eben der Ursprung sozusagen der Einsicht, dass das Erstaunliche eine Wissenschaft erfordert. Dort gibt es dann auch die Unterscheidung zwischen rationalen und irrationalen Strecken. Ja? Am Anfang des 10. Buches, und damit hört die heutige Vorlesung dann so ziemlich auf, kommensurabel heißen Größen, die von demselben Maß gemessen werden, inkommensurabel solche, für die es kein gemeinsames Maß gibt. Und dann sagt er noch dazu, Strecken sind quadriert kommensurabel, Dynamei, wenn die Quadrate über ihnen von derselben Fläche gemessen werden, und quadriert inkommensurabel, wenn es zu den Quadraten über ihnen keine Fläche gibt, die gemeinsames Maß würde. Also das ist die Stelle, an der sozusagen terminologisch zum ersten Mal der Unterschied, also Reton heißt rational, Areton das die irrationale Zahl. Das ist der Punkt, wo man dann sozusagen was hat, wo man die Begriffe in der Hand hat, die Termine in der Hand hat, dass man darüber sozusagen eine eigene Wissenschaft errichten kann. Innerhalb der Geometrie, eine eigene Disziplin vom Verhältnis des Kommensurablen zum Inkommensurablen. Und der Weg dorthin ist eben gegangen, das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte, sehr eigenartig, wie man es gar nicht vermuten würde, eben über die Adaptierung eines Begriffes, der von Anfang an eigentlich ein Grundbegriff und völlig klar war. Nicht, weil wir sagen, wir haben eine Strecke, wir tragen darauf die Länge 1 ab, dann nehmen wir den Zirkel und messen jetzt den 1er noch einmal ab und tragen ihn noch einmal ab und tragen ihn noch einmal ab. Und das ist dieser Begriff des Messens, der immer auf der Geraden, auf der Länge, auf dem Mekos nicht, sozusagen stattfindet. Meke, der Länge nach vergleichbar. Und die Griechen haben sich entschlossen, bei der Entdeckung sozusagen des der Inkommensurabilität, die über diese Sache mit den Flächenzahlen gegangen ist, über die Sache mit den Flächenzahlen, dass nur ähnliche Flächenzahlen eine mittlere Proportionale haben, aber die mittlere Proportionale trotzdem immer konstruierbar ist, haben sie eben beschlossen, das nicht rauszuhauen und als was Komisches oder das ist eine andere Disziplin zu sagen, sondern sie haben den Grundbegriff aufgespalten und gesagt, Messbarkeit kann zweierlei heißen, der Länge nach oder vergleichbar hinsichtlich des Flächeninhaltes des Quadrats, der darüber errichtet werden kann. Also sozusagen das Quadrat sozusagen, die Idee ist ja die, das Quadrat als virtuelles Messinstrument einzuführen. Das Quadrat ist sozusagen ein virtuelles Messinstrument, das vergleichbar macht, was sonst überhaupt nicht vergleichbar wäre. Und das ist ein legitimer Zug, weil ein Quadrat immer konstruierbar ist. Man bleibt in der Geometrie. Also das war ein glaube ich, schon für den Bereich des Wissenschaftlichen instruktives Beispiel, was Seltsamkeit, Umgang mit dem Seltsamen sein kann. Wenn es so geht, wie man es vorstellt, dann werde ich das nächste Mal über ganz was anderes reden, über die antike Einstellungen zu Phänomenen des, was auch was setzen wir aber ganz an, zu Phänomenen des Auszuckens, wie man heute sagt, Durchdrehens, verrückt werden und so weiter.